Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Mike Nöcker und Lena Kassel.
Einen wunderschönen guten Morgen. Das hier ist Fußball MML Daily. Ich sag's schon vorab und es kam eigentlich die Initialzündung dafür nicht von mir, aber das hier ist die Ladies Night Edition. Am Freitag, dem 15.03. Und zur ersten, die kennt ihr ja. Die ist immer an meiner Seite. Die ist der Fels in der Brandung. Die ist Lena Kassel.
Ja, guten Morgen. Ich wollte schon wieder diesen unwahrscheinlich schlechten, grauhaarigen Gag machen. Mann, ey, es ist schon Mitte März schon wieder. Ich habe mich dabei erwischt. Ey, das Schlimme ist, ich erwische mich mittlerweile wirklich dabei. Ich meine, ich werde in diesem Jahr 30. Und jetzt habe ich mir vorgestern auch noch so Segelschuhe von Timberland gekauft und habe mir eigenständig Blumen für mein Wohnzimmer für über 15 Euro gekauft. Und so langsam habe ich Bedenken, dass ich zu oft den Podcast mit einem über 50-jährigen Mann aufnehme und selber zu einem derartigen mich entwickle. Und ich warte nur darauf, bis ich den Motorradführerschein machen möchte. Es ist ganz schlimm.
Du entwickelst dich an meiner Seite, sagen wir es so, sagen wir es, wie es ist, zum umgeschwungenen und in der Mitte verknoteten Kaschmir-Pullover.
So ist es. Oder zur zweibeinigen Softshell-Jacke. Ich bin also auf alles vorbereitet. Es ist wirklich schlimm.
Sehr gut. Ja, es tut mir leid, dass ich dich hart beeinflusse und voll sad, dass du 30 wirst.
Ja, voll sad und genau deshalb haben wir uns auch die heutige Gästin eingeladen, weil so geht's ja nicht mehr weiter, ne?
Die MML-Daily-Fragen an den Spieltag.
Das Wochenende steht mal wieder vor der Tür, wie ihr gerade mitbekommen habt. Es ist der 26. Spieltag. Der ist nämlich im Gepäck. Wir blicken deshalb heute wie gewohnt auf das ein oder andere Duell und schauen auch wieder mal auf die zweite Liga. Natürlich tun wir das Ganze wie immer nicht allein, sondern mit dem wohl größten Lichtblick rund um den Hamburger Sportverein. Nein, sie ist nicht Trainerin, sie schreibt für 11 Freunde und legt sich hier und da im Fernsehen mit Martin Kind an. Wir sind sehr froh, dass sie jetzt bei uns ist, ist hoffentlich pießig drauf. Guten Morgen, Mia Güte.
Moin, moin. Ja, fantastisches Intro. Lena, Stichwort Mitte März, das sage ich auch alle 2 Sekunden. Ich habe gerade einen Trip für Mai geplant und war die ganze Zeit so, ach ja, Leute, nee, wir müssen die Unterkunft noch nicht buchen, das dauert ja noch 8 Jahre. Und dann kurz in den Kalender gucken, nee, ist tatsächlich um die Ecke. Ich freue mich sehr, vielen, vielen, vielen Dank.
Wir freuen uns auch und ich das ist immer so mit dem, also ich weiß das nur noch damals von meinen Eltern, die immer sowas gesagt haben, wie Mann, wie die Zeit rennt, ne? Es ist schon Mitte März und ich erwische, also Mike wird es bestätigen können, jedes Mal, wenn ein neuer Monat anbricht, sage ich immer das Gleiche und sage immer so, ach Mensch, jetzt haben wir schon Februar und jetzt haben wir schon Mitte März und ich finde das so unsäglich unsympathisch, wenn das Menschen machen. Und ja, ich entwickle mich einfach zu so einem Softshell mit 50er. Es ist ja beängstigend. Ja.
Ich finde das völlig okay und lass es dir durchgehen, wenn der Motorradführerschein dann wirklich kommt. Da müsste ich leider dazwischen grätschen. Ja. Da wirst du eine DM von mir bekommen. Ey, Lena, komm, jetzt ist gut.
Und das, meine Damen und Herren, liebe Kinder, habe noch nicht mal ich geschafft. Also da ist auf jeden Fall die Midlife-Crisis an mir vorübergegangen.
Ja, Mike, du trägst nur immer die Motorradlederkleidung. Das ist korrekt und das ist noch viel schlimmer, weil du keinen Motorradführerschein hast, aber immer so aussiehst, als hättest du einen.
Warte. Du trägst Motorradlederjacken ohne Motorrad
Nein.
zu fahren und bist St. Pauli.
Nein.
Ach so. Okay,
Nein, es
klar.
stimmt auch gar nicht.
Keine weiteren Fragen.
Nein, es ist total, das ist eine völlige Übertreibung. Nur weil ich eine Lederjacke habe und manchmal Boots anhabe, bin ich noch lange kein Biker.
So, ich würde sagen, wir starten
jetzt.
Na gut,
jetzt ich merke schon, es ist übrigens Girls Club auch deshalb, weil mir gesagt wurde und angedroht wurde, dass ich kaum zu Wort komme. Deswegen mache ich mal das erste Spiel und guck mal, ob ich da noch was zu sagen habe.
Ja, mach mal. Starte mal rein. Mach mal.
Heute Abend, 20:30. Erster FC Köln gegen RB Leipzig. Der FC braucht weiterhin dringend Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. Und auch RB kann sich eigentlich keinen Ausrutscher erlauben, wenn es noch in die Champions League gehen soll. Kölns Hoffnung heißt auf jeden Fall Ali Du. Der 22-Jährige traf in seinen letzten 6 Einsätzen 4-mal. Der erste FC Köln hat allerdings trotz Ali Dus guter Form keines der letzten 5 Bundesligaspiele gewonnen. Mia, traust du den Kölnern heute Abend trotzdem eine Überraschung gegen Leipzig zu?
Ja, schon aus Prinzip. Ich sag 2-0 Köln, weil, nein, um Gottes Willen, er das fundiert hat, man muss den Kölnern ja irgendwie durchaus zugestehen. Viele hatten gedacht, Schulz sei nach seinem, vorsichtig ausgerückt, eher unglücklichen Engagement in Basel die falsche Wahl. Irgendwie schafft er es aber doch und ja, sie haben die letzten Spiele nicht gewonnen, aber irgendwie schafft er es doch nochmal ein paar extra Prozentpunkte aus einer totgeglaubten Truppe herauszukitzeln, die man vorher irgendwie nicht so erahnt hat. Und zur B brauche ich mal eine sportliche Einschätzung, glaube ich, gar nicht abgeben. Ihr wisst ja, was ihr bekommt, wenn ihr euch jemand von der Freunde dazu holt. Dementsprechend sage ich einfach mal 2-0 Köln. Als HSVerin habe ich natürlich gemischte Erfahrungen mit Farid Alidou gemacht, aber er macht es nochmal einfach, weil ich es möchte. Und weil der Wieselke auch nicht enttäuschen wird. Das ist meine Einschätzung.
Ich hatte nämlich drauf getippt, was du wohl sagen wirst, weil was wiegt stärker? Entweder dein Freunde gehen gegen RB Leipzig oder dein HSV gehen gegen einen ehemaligen Trainer vom FC St. Pauli.
Ja, gut, da muss ich auch sagen, tut mir irgendwo weh, aber ich bin dann doch meinem Hause treu, wie wir so schön sagen.
Ich glaube tatsächlich auch, dass der FC ein gutes Spiel machen wird. Ich habe eher so ein Unentschieden-Gefühl, tippe auf ein 1:1. Ich glaube, dass sie unter Timo Schulz einen ähnlich intensiven Fußball spielen wie auch schon unter Baumgart. Mit dem Unterschied, dass sie sogar eine bessere Ordnung gegen den Ball haben. Stichwort Restverteidigung. Das war unter Baumgart jetzt nicht immer unbedingt sein Steckenpferd. Und da haben sie sich extrem verbessert. Das ist natürlich gegen so eine Umschaltmannschaft wie Leipzig jetzt nicht unerheblich, dass du da eine gute Restverteidigung hast. Dazu, glaube ich, dürften die 3 geschossenen Tore gegen Gladbach jetzt auch wirklich Mut geben, dass sie auch aktiv mit Ball sind. Sie haben da, glaube ich, mit Meiner, mit Alidou, auch mit Adamyan und dem jungen Downs richtig viel Dynamik und auch spielerische Qualität da vorne drin. Ich meine, dass der FC in dieser Saison mal 3 Tore in einem Spiel schießt, das ist jetzt auch nicht so häufig vorgekommen. Und vielleicht gibt das ja ein bisschen Rückenwind. Dazu spielen sie zu Hause, Flutlicht. Und im Hinspiel gab es ja diese 6:0-Klatsche für den FC. Ich glaube, gerade weil sie sich gegen den Ball weiterentwickelt haben, wird es diesmal nicht so weit kommen. Und zwar auch, weil sie die letzten 3 Heimspiele gegen RB Leipzig auch nicht verloren haben. Also ich tippe auf ein 1:1, mir ein 2:0. Und damit wissen wir, dass Leipzig haushoch gewinnen wird. Willkommen zur nächsten Partie. Union Berlin empfängt Werder Bremen am Samstag um 15.30 Uhr. Wir bewegen uns in die große graue Zone der Bundesliga-Tabelle. Beide Teams gehören zum großen Block im Tabellenmittelfeld. Werder hat aktuell aber immerhin 5 Punkte mehr auf dem Konto als Union. Und auch Europa ist für die Bremer ja immer noch in Sichtweite. Union hat weiterhin besonders große Probleme in der Offensive in den vergangenen beiden Partien. Und insgesamt in über der Hälfte aller Spiele dieser Bundesliga-Saison blieben die Köpenicker torlos. So, Mia, hat Werder deshalb vielleicht sogar gute Karten, 3 Punkte aus Berlin zu entführen?
Naja, die Formkurve von Werder ist ja zuletzt auch wieder etwas abgeflacht, nachdem sie furios ins neue Jahr gestartet sind. Mit dem BVB hatte man vergangene Woche zwar einen schwereren Gegner, wo man vielleicht auch keinen Unentschieden oder Sieg erwarten kann, muss, darf. Gegen Hoffenheim und Darmstadt konnten Werner und Co. davor aber auch irgendwie nicht gewinnen. Die Niederlage gegen Heidenheim ist jetzt auch noch nicht allzu lange her. Also es ist aktuell etwas behäbig. Und Union hat sich trotz offensiver Schwäche klammheimlich aus dem Abstiegskampf irgendwie rausgeschlichen, hat mit dem ganzen Hauen und Stechen da unten quasi gar nichts mehr zu tun. Außerdem spielen sie, wie du schon angemerkt hast, zu Hause. Und ich glaube, jeder weiß, was die alte Försterei für eine Wirkung entfachen kann. Ich glaube, es geht nicht gut aus für Werder. Wenn es am Ende auch nur so ein, weil sie eben vorne so viel nicht gebacken bekommen, wenn es am Ende auch nur so ein Union-eskes 1-0 irgendwie ist oder sowas. Oder meinetwegen 2-1. Aber ich bin vor allem gespannt darauf, ob Keita dieses Mal wieder außen vor ist. Weil das war ja eins der Themen letzte Woche. Und da bin ich diese Woche drauf gespannt. Ich glaube aber irgendwie sowas mit, ich sag Union 1-0.
Interessanterweise hast du ja gerade Borussia Dortmund angesprochen als letzten Gegner von Werder Bremen. Das war ja auch der dann vorletzte Gegner von Union Berlin. Beide Mannschaften haben es den Dortmundern sehr, sehr schwer gemacht. Beide Mannschaften haben trotzdem verloren. Ich bin gerade so ein Rätsel gerade, was das so insgesamt für ein Spiel wird. Beide stellen sich hinten rein und warten, bis der andere kommt, kann ja nicht gehen.
Ich glaube, dass, also wo du jetzt den BVB angesprochen hast, dass beide im Duell mit dem BVB fußballerisch eine ähnliche Rolle einnehmen, beziehungsweise glaube ich aber, dass das schwer machen und trotzdem verlieren dann am Ende weniger an Union und Werder gelegen hat als am BVB, aber da kommen wir vielleicht später auch nochmal drauf zurück. Ich glaube, dass Werder Bremen mehr mit dem Ball machen wollen wird als Union, weil ich glaube, das liegt einfach in der Natur der Sache und mit der Sache ist Union Berlin gemeint, dass sie eben wieder zurückgefunden haben zu ihrem Union-Berlin-Spiel. Man kann es nicht anders sagen, aber ich glaube trotzdem, dass da bei Union eben manchmal so ein reingemurmeltes Ding reicht und dann ordentlich wegverteidigen zu Hause und dann geht man vielleicht mit 3 Punkten ins nächste Wochenende oder in die Länderspielpause.
Und vor allen Dingen haben sie ja, also die Werderaner, ihren Strafraumstürmer nicht mehr da. Ne? Das war ja Niklas Füllkrug. Es ist jetzt nicht verwunderlich, dass viele Tore auch über diesen schnellen Ndjinma gefallen sind, weil sie mittlerweile auch immer mal wieder in ihren Ballbesitzfußball, Konterfußball einfließen lassen. Das ist so ein bisschen die Weiterentwicklung, die sie über diese Saison hinweg genommen haben, dass sie Tempo haben, dass sie auch umschalten können. Sie haben sich ja eigentlich auch in ihrer ersten Bundesliga-Saison, in der letzten Saison, viel über Ballbesitz definiert und das als Aufsteiger. Das ist ihnen manchmal so ein bisschen auf die Füße gefallen, ne? Weil sie dann halt keinen klaren Sechser hatten, den haben sie jetzt und haben sich da so ein bisschen weiterentwickelt, weil sie eine bessere Balance in ihr Spiel bekommen haben. Aber ihnen fehlt für mich dieser Knipser in der Box, das ist auch kein Marvin Ducksch. Und von daher, glaube ich, wird es gegen ein tiefstehendes Union dann schwer, einfach ein Tor zu erzielen. Und nichtsdestotrotz sind es nur 3 Punkte bis auf Platz 7, bis auf Hoffenheim. Das heißt, natürlich schielen sie so ein bisschen noch in Richtung dieses 7. Platz. Und es wird so echter Härte- und Reifetest für Bremen, weil danach eben Wolfsburg und Frankfurt kommen, die ich auch ähnlich physisch einschätze. Sehr, sehr zweikampfstark, sehr, sehr laufstark. Und das heißt, das kann auch so ein bisschen seismografischen Charakter für Werder Bremen haben. Dieses Spiel jetzt bei Union Berlin, richtiger Charaktertest. Und ich glaube auch, dass es sehr, sehr, sehr schwer werden wird für Bremen. Ich glaube aber eher so, es könnte sogar so ein ganz schmuckloses 0-0 werden, weil beide nicht so richtig aus dem Quark kommen.
Auch in der Höhe verdient, versteht sich?
Ja, natürlich, natürlich.
Selbstverständlich, selbstverständlich. Übrigens, 0-0-Tipps von Lena Kassel gehen immer auf.
Absolut.
Also zumindest in der Tendenz.
Wir, ja, ich habe letzte Woche Köln gegen Gladbach 0-0 getippt. Wir wissen alle, dass 6 Tore gefallen sind. Ja. Das C in Kassel steht für Kompetenz, das möchte ich nochmal sagen.
Dann gehen wir mal weiter im Glücksrad. Erster FC Heidenheim gegen Borussia Mönchengladbach. Samstag 15.30 Uhr. Damit bleiben wir im Tabellenmittelfeld. Der 11. empfängt den 12. Klingt schon mal richtig super. Für Gladbach ist die Saison spätestens seit dem Pokal aus unter der Woche eine große Enttäuschung und eigentlich fast schon gelaufen. Ganz anders ist das bei Heidenheim. Der Aufsteiger hatte und hat bislang überhaupt nichts mit dem Abstiegskampf zu tun. Übrigens ist es das Duell der Eckenkönige. Die 8 Eckbälle mit Torfolge von Jan-Niklas Beste sind Bundesliga-Bestwert und auf Platz 2 in diesem Ranking folgt Frank Honorat, der 7 Ecken schlug, die zu Treffer führten. Am besten spielen sie 3 Ecken, 1 Elfer oder irgendwie sowas in der Art, aber jetzt mal Scherz beiseite. Die große Frage, macht ein Standard auch am Samstag bei diesem Spiel den Unterschied?
Ja, wie du gesagt hast, Gladbach hat einen Sieg nötig, weil die Saison ansonsten gelaufen ist. Ich bin auch echt gespannt, mit was in der Laune da angereist wird in Heidenheim, weil jetzt eben das Pokal aus die eher mittelmäßige bzw. sehr schlechte Saison nicht mehr kaschieren kann. Ich glaube tatsächlich, dass ein Standard womöglich den Unterschied machen kann, gerade bei Heidenheim, weil du gesagt hast, dass sie vor allem darüber kommen, beziehungsweise sie jetzt auch sonst nicht den gewitztesten Pep Guardiola Prime Barcelona Ballbesitzfußball spielen. Andererseits glaube ich, dass solche Standardstatistiken im Endeffekt vielleicht sich auch irgendwie neutralisieren, wenn beide Mannschaften besonders stark darin unterwegs sind. Meine Frage wäre, was macht der Greenkeeper von Heidenheim gerade und warum lautet die Antwort Urlaub? Meine zweite Frage wäre, was macht Gerardo Seoane gerade und beschäftigt er sich schon mit dem Trainerjob in Hamburg im Sommer?
Gott.
Nein, Spaß. Ich glaube, dass Gladbach und Seoane im Grunde immer noch auf dem richtigen Weg sind. Natürlich gibt es irgendwie Ups, Downs und Schlaglöcher, gerade wenn man einen so großen Umbruch hinter sich hat und eine so junge Mannschaft aufs Feld schickt. Man muss sich in Gladbach aber irgendwann mal langsam entscheiden, was man will. Irgendwie sofort wieder um Europa angreifen und die aktuelle Saison als, wie du vorhin gesagt hast, komplett gelaufen bezeichnen, wenn das erstmal nichts wird. Oder eben Talente wie Rocco Reit zu Gesichtern eines ganzen Teams hochstilisieren, weil das heißt eben auf die jungen Wilden setzen, die vielleicht erst in 1-2 Jahren richtig gereift sind. Und dann passen auch diese beiden Vorstellungen, Europa und eben das, vielleicht auch erst in 1-2 Jahren wirklich zusammen. Ich wäre auf jeden Fall dafür, etwas ruhigere Hände zu bewahren. Trotzdem könnte das natürlich so eine Art Endspiel für Seoane werden, weil wenn jetzt nochmal eine enttäuschende oder sogar peinliche Vorstellung folgt, gegen Heidenheim in Bestform, dann könnte es echt eng werden. Meine Intuition sagt aber 3-1. Ich glaube, Heidenheim kommt so langsam vielleicht auch in, sie müssen es ja nicht mehr beweisen, so. Du hast ja gesagt, sie hatten mit dem Abstiegskampf nie irgendwas zu tun. Und ich glaube, so langsam hat Gladbach mehr zu beweisen als Heidenheim. Und vielleicht kommt eine kleine Schrotzreaktion von den Fohlen. Ich würde es mir ein bisschen wünschen. Vielleicht realisieren dann alle, hey, vielleicht geht doch noch nicht die Welt unter.
Bei Heidenheim ist halt so, die bringen halt jedes einzelne Spiel so eine Pace, so eine Intensität auf den Platz, dass sie, glaube ich, langsam ein bisschen Körner lassen. Auch weil sie natürlich wenig Rotation haben. Ne? Die Tiefe des Kaders ist nicht gegeben. Dafür reicht das Budget einfach nicht. Sie haben viel Spieler in ihrem Kader und in eben der ersten Elf. Und ich glaube, je länger diese Saison geht, und wir sind nun mal jetzt in dieser obligatorischen Fußballsprech-Crunch-Time, und ich glaube, sie zollen gerade ein wenig ihrer Art und Weise zu spielen Tribut. Und ich glaube trotzdem, wenn du gerade über das Gesicht von Borussia Mönchengladbach gesprochen hast, dann glaube ich, ist das ein Paradespiel für das Fohlengesicht der Gladbacher. Ich will jetzt nicht Heidenheim mit Saarbrücken vergleichen, aber es hat natürlich vom Glam her schon gewisse Ähnlichkeiten. Ne? Gallisches Dorf, kleines Stadion, viel Kampf, viel Laufen, viel Zweikampf, Fußball arbeiten, all das, was Gladbach eben nicht mag. Und ich rechne damit, dass sie sich fußballerisch einfach extrem schwer tun werden in diesem Spiel. Und dazu kommt eben auch das Spiel gegen die Kölner beim 3:3. Hat mal wieder gezeigt, dass die Gladbacher eben auch nicht resilient sind. Ne? Haben wieder eine Führung verspielt. Also ich glaube, die meisten Führungen in der Bundesliga hat Borussia Mönchengladbach verspielt. Sie sind nicht widerstandsfähig. Und ich glaube, das musst du in Heidenheim sein, um da was mitzunehmen. Ich habe ein schwieriges bis sehr ambivalentes Gefühl, was das Ergebnis dieser Partie angeht. Sagen wir mal so, es würde mich nicht überraschen, wenn Heidenheim die 3 Punkte bei sich behält. Ich weiß, es ist eine sehr diplomatische Antwort, aber dabei belasse ich es jetzt.
Mich würde es auch nicht mal überraschen, weil, wie du gesagt hast, Heidenheim ekliger Gegner und so weiter, kann Gladbach nicht so gut. Ich glaube trotzdem, Gladbach wird überraschen, aber das ist ja genau der Punkt. Also A, sie zollen Tribut für die Art und Weise, wie sie spielen, und B, auf den letzten Metern in der viel zitierten Crunchtime haben sie vielleicht weniger zu beweisen als Gladbach. Ich glaube, wenn die Nerven blank liegen, kann sich vielleicht nochmal so eine letzte Trotzreaktion entwickeln. Das ist aber im Endeffekt auch nur Kaffeesatzleserei. Ich könnte mir auch beides vorstellen.
Das Witzige ist ja von all dem, was ihr gerade erzählt habt, ich meine, Lena oder ihr beschäftigt euch ja jetzt erst seit einem Jahr, okay, Mia natürlich jetzt schon auch seit 6 Jahren mit Heidenheim.
Heidenheim ist mein Trauma.
Ja, genau. Ja, und es ist halt eben genau so, wie ihr es gerade beschrieben habt. So ging das auch in der zweiten Liga, ne? Dass man immer gesagt hat, ekliger Fußball, man weiß nicht ganz genau. Trotzdem sind sie, Standards sind ja auch eigentlich nicht mehr so angesagt, aber die machen dann trotzdem auch noch irgendwie aus Standards Tore und so weiter und so fort. Also insofern, das zieht sich einfach so hart durch, und würde mich nicht wundern. Am Ende hat man nämlich immer das Gefühl, die 3 Punkte können locker in Heidenheim bleiben.
Ja.
Dass übrigens auch Heidenheim locker noch ein paar Jahre in der Bundesliga bleiben kann.
Absolut. Wir sind weiterhin noch am Samstag, 15.30 Uhr. Mainz 05 empfängt den VfL Bochum. Rein tabellarisch ein klassisches Spiel im Abstiegskampf. Und obwohl der 17. auf den 15. trifft, liegen bereits ganze 9 Punkte zwischen den beiden Clubs. Mit einem Sieg würde Bochum sich wohl gänzlich von den Abstiegsplätzen verabschieden. Mainz hingegen könnte Bochum aber mit einem Dreier auch noch in Bredouille bringen. Welches Szenario, Mia, hältst du für realistischer?
Also vor allem für realistisch halte ich, dass das fußballerisch echt harte Kost wird. Das ist eigentlich so ein typisches Unentschieden, um ehrlich zu sein. Ich bin, wie gefühlt alle, großer Fan von dem neuen Meistertrainer Bo Henriksen, gleichzeitig aber auch großer Fan von der Vorstellung, dass ihm Manuel Riemann irgendwelche Beleidigungen entgegen eskaliert. Weshalb sich meine Sympathien hier eigentlich irgendwo die Waage halten. Sportlich gesehen werden beide Mannschaften, wie bereits angedeutet, das Ganze nicht scheu angehen, um es mal so auszudrücken. Gegen die Bayern haben die Mainzer, ich glaube, nur 7-mal gefoult. Und das ist auch was Bo Henriksen angekreidet hat, beziehungsweise was nicht nur atypisch für das sonst so körperbetonte Mittelfeld und um eben solche Brecher wie Dominik Kohr ist, sondern auch nicht genug eben einfach für die Art und Weise, wie auch der neue Trainer eigentlich spielen lassen will. Zum Vergleich bei der 1:2-Niederlage gegen Leverkusen, wo sie sich ja echt stark geschlagen hatten und fast sogar einen Punkt mitgenommen hätten, waren es 15 Fouls und 5-mal gelb. Ich glaube, da wird es definitiv Anweisungen geben, weniger Rücksicht auf Verluste zu nehmen. Bochum drückt sich in der Regel auch nicht vor intensiven Zweikämpfen. Vielleicht sollte sich der Schiri also diesmal einen etwas größeren Notizblock mit aufs Feld nehmen. Aber abgesehen davon, also abgesehen von der körperlichen Intensität, glaube ich einfach, dass sich da beide Mannschaften nicht darum kloppen werden, möglichst gewitzten Ballbesitzfußball aufs Parkett zu zaubern. Ich glaube, für die Mainzer ist der Druck enorm. Weshalb sie vielleicht auch Bochum, die schon fast am Ziel sind, vielleicht auch weniger zu beweisen haben und die Mainzer vielleicht eine Gegenreaktion gegen die absolute Watschen in München. Ich sag mal 2-1 Mainz. Was vorausgesetzt, Köln gewinnt auch, wie ich es getippt habe, heißt, dass es im Keller nochmal richtig Meter gemacht werden.
Ja, weil ich habe auch daran gedacht, so wenn wir gerade eben darüber gesprochen haben, dass die Heidenheimer sich eigentlich so ein bisschen schon zurücklehnen können, wenn wir es mal so ganz populistisch ausdrücken, und die Gladbacher viel mehr in der Bringschuld sind, glaube ich, trifft das auch auf diese Partie zu. Ne? Für Mainz ist das ein absolutes Muss-Spiel. Gerade vor heimischem Publikum, nach 8 Toren gegen die Bayern, bist du in der Bringschuld. Und ich glaube, die Stimmung könnte gefährlich kippen, wenn sie jetzt das Heimspiel gegen Bochum verlieren. Gewinnen sie es aber, kann das, glaube ich, nochmal richtig was freisetzen. Dann hätten sie 19 Punkte und je nachdem, wie die Kölner eben spielen, könnten sie eben auch auf einen Relegationsrang springen. Also es ist nicht nur ein wichtiges, sondern ein immens wichtiges Spiel aus Mainzer Sicht. Und die Bochumer sind durchaus ja auch ein bisschen verunsichert, ne? Weil sie ja eben zuletzt auch erstmals in dieser Saison 3 Spiele in Folge verloren haben. Die Mainzer sind eigentlich auch unter Bo Henriksen eine sehr aktive Mannschaft, spielen fast ein 1-gegen-1-Pressing über den ganzen Platz. Und wenn du dann eben auf eine verunsicherte Mannschaft triffst und sie dann mit ein bisschen Gegnerdruck auch noch weiter verunsicherst, dann kommt es zu Fehlern und dann wirst du deine Möglichkeiten bekommen. Und ich glaube da, also ich glaube auch eher an einen knappen Sieg für Mainz 05 und ich fände es geil, dann wird es halt nochmal richtig heiß unten im Keller. Toll.
Weil du ja gerade gesagt hast, vor heimischem Publikum, wollte ich gerade den Scherz machen, Mainz hat ja kaum noch Publikum. Das hat der ein oder andere sicherlich im Fernsehen schon gesehen, dass die Löcher beim Publikum immer größer werden und man immer mehr leere Sitze sieht. Also wer nicht möchte, dass Mainz 05 absteigt, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, ins Stadion zu gehen und die Mannschaft zu unterstützen.
Mike Nöcker macht Ticketwerbung für Mainz 05 stark.
Und kriegt noch nicht mal Geld dafür.
Ja. Es gab also sein Mainz 05, ne? Es ist auch, ja, sein Inter Miami, sein Manchester City, sein RB Leipzig, wir haben ja schon alles gehört.
Warte mal. Ein St. Pauli-Fan, der, ach so, okay, keine weiteren Fragen.
Was für eine Unverschämtheit. Ich wollte eigentlich nur
damit
ankreiden.
Damit wirst du leben, wenn ihr mich einladet.
Ja, Entschuldigung, ich wollte eigentlich nur ankreiden, dass die Bundesliga, die ja vor 2 Wochen sogar weniger Zuschauer hatte als die zweite Liga, Stadien mittlerweile hat. Hoffenheim übrigens gehört, bestimmt auch ein Lieblingsstadion von dir, mir. Hoffenheim gehört auch dazu, ein Stadion hat, wo kaum noch Leute hingehen. Und ich dachte, das mache ich mal zu einem Punkt.
Da gehören aber noch ein paar mehr Vereine
dazu. Ja, ich weiß.
Ich schiel nach Leipzig und so weiter und so fort.
So. Ist ja gut, ich sag ja schon nichts mehr.
Och Mann, ich weiß jetzt schon, dass ich wieder Ärger krieg morgen. Ich krieg morgen wieder Ärger, dass wir zu hart mit dir waren. Ich liebe dich doch, das weißt du.
Okay, ein bisschen was sage ich auch noch. Borussia Dortmund gegen Eintracht Frankfurt. Jetzt hat Mia endlich die Möglichkeit, auch über den BVB herzuziehen. Sonntag 17:30 Uhr. Zum Abschluss des Spieltags gibt es nämlich mehr oder weniger ein Topspiel. Es ist die wohl letzte Chance für Eintracht Frankfurt, die Champions League-Plätze ins Visier zu nehmen. Aktuell trennen Dortmund und Frankfurt 7 Punkte. Unter der Woche zeigte der BVB in der Champions League mitunter die beste Saisonleistung. Dementsprechend ist ja alles angerichtet. Und deswegen, Mia, sind die Dortmunder für dich auch der klare Favorit am Sonntag?
Favorit, ja, klar, ich weiß es nicht. Ich will jetzt hier nicht schon wieder ins Phrasenschwein einzahlen müssen, obwohl ich das heute bestimmt schon das ein oder andere Mal hätte machen müssen. Aber ich glaube, es wird für beide Mannschaften ein sogenanntes Gradmesserspiel, um es mal so zu formulieren. Borussia Dortmund befindet sich ja derzeit irgendwie zwischen Höhen und Tiefen. Einerseits, weil sie in dieser Woche erst gegen Eindhoven, die ja nun mal ihre Liga komplett zerschießen, in der Champions League gewonnen haben, nur um dann nicht mehr als einen einzigen deutschen Nationalspieler zu stellen, sondern auch, weil die Art und Weise, wie der BVB auf dem Platz auftritt, genau diese Höhen und Tiefen hat. Auch das Spiel gegen Eindhoven beinhaltete zwar in den Worten von Edin Terzic die besten 30 Minuten der Saison, aber es blieb dann eben nur bei diesen 30 Minuten. Der Rest war eher Augen zu und hoffen, was geklappt hat, aber nicht unbedingt auf eine immense spielerische Weiterentwicklung hoffen lässt. Und das ist eben auch das, was ich jetzt gegen Frankfurt erwarte. Eigentlich hat Dortmund nämlich genau diese spielerische Weiterentwicklung nötig. Das beweist der aktuelle Tabellenplatz. ja, sie können jetzt nochmal die Champions League-Plätze vielleicht irgendwie in Visier nehmen. Eigentlich müssten sie aber dem eigenen Anspruch nach natürlich schon fest da einen besetzen, im Zweifel den zweiten mindestens. Aber jede Woche gibt es eben die gleichen Diskussionen rund um fußballerisch maue Auftritte von Dortmund. Und ich glaube, die hören auch jetzt nach Eindhoven nicht aus. So gesehen ist das Duell gegen Frankfurt natürlich irgendwie die perfekte Gelegenheit für Terzic zu beweisen, dass er doch noch ein paar Schritte nach vorne machen kann. Oder dass ihn Bender und Schein über die Ziellinie ziehen. Das ist ja vorerst erstmal egal. Weil Frankfurt ist weder so Fallobst noch Top-Team. Sie sind 7 Punkte hinter Dortmund, wie du gesagt hast. Ein Sieg wäre genügend Statement pro Terzic, weil sie eben nicht irgendwie auf Tabellenplatz 14 rumdümpeln. Wäre aber angesichts der schwachen Form der Eintracht auch nicht unmöglich. Insofern bietet sich da eigentlich eine ganz gute Gelegenheit. Auf jeden Fall wird das Spiel richtungsweisend auch für Frankfurt, weil da ist natürlich der Trainer auch auf der Kippe. Ich bin aber, liebe Dortmunder, I'm sorry, nicht sehr optimistisch aus BVB-Sicht. Wenn der BVB es erneut nicht schafft, dem Spiel auch spielerisch seinen Stempel aufzudrücken und mehr Ideen zu entwickeln als Kobel, Pass auf Schlotterbeck. Schlotterbeck sieht sich 2-3 Mal um, sieht, da geht nichts, passt zurück. Und bevor Emre Can dann den Ball irgendwie im Mittelfeld vertüdeln kann, schlägt Kobel ihn lieber lang. Wenn es darüber nicht hinausgeht, glaube ich, dass die Eintracht mal wieder so ein Kopf aus der Schlinge ziehen Spiel für Topmüller hinlegen wird. Und es wird ein 2-1 für Frankfurt.
Was beide Mannschaften ja gemeinsam haben, würde ich sagen, ist, dass die Tabellensituation und die Ergebnisse über ihren eigentlichen Zustand hinwegsehen oder es kaschieren. Weil du guckst auf die Tabelle
total,
und du denkst so,
total.
Ah ja, Platz 4 und Platz 6, ja, alles im Lot, super. Konstante Saison, so wie man es irgendwie auch erwartet hat. Wenn man sich dann die Spiele aber anguckt, dann ist das in der Art und Weise einfach nicht überzeugend und vor allen Dingen nicht konstant. Du hast immer wieder diese Highlight-Spiele, auch bei Frankfurt, wo sie die Bayern zum Beispiel in einer Güteklasse geschlagen haben, wo man dachte, woher kommt das denn jetzt? Und dann hast du eben auch bei Borussia Dortmund mal 30 Minuten, wie jetzt gegen Eindhoven, wo du gedacht hast, ah, sieh an, das steckt also ja dann auch in der Mannschaft. Und die Frage ist natürlich jetzt, also primär, welche Borussia bekommen wir? Die aus der ersten Halbzeit gegen PSV? Wir haben es jetzt unter der Woche die 2011er Borussia genannt. Oder die aus der zweiten Hälfte PSV und damit die 2024 Borussia, ne? Und ich sag mal so, wenn sie die Borussia aus der ersten Hälfte auspacken oder aus den ersten 30 Minuten, dann glaube ich, haben sie alle Chancen, dieses Spiel zu gewinnen. Weil die Frankfurter sich auch in einem spielerischen Umbruch befinden.
Klar.
Sie wollen mehr Ballbesitz haben. Sie schaffen es irgendwie noch nicht so, weil sie noch nicht so ballsicher sind. Das heißt, im eigenen Spielaufbau haben sie sehr, sehr viele Fehler. Und wenn da so ein bisschen Druck von Borussia Dortmund mit einem offensiven Pressing passiert, dann wird das zu Fehlern im eigenen Spielaufbau kommen und dann wird Borussia Dortmund seine Chancen bekommen. Fakt ist aber auch, der BVB hat keines der letzten 5 Bundesligaspiele nach einer Partie in der Champions League gewonnen. Es gab ein 3-3 in Frankfurt, eine 1-2-Niederlage in Stuttgart, ein 1-1 in Leverkusen, ein 1-1 in Augsburg und zuletzt eine 2-3-Niederlage gegen Hoffenheim. Und das bestätigt ja auch so ein bisschen den Eindruck, dass die besten Leistungen vom BVB in der Champions League passiert sind. Und wenn wir dieser Prämisse folgen, dann werden sie das Spiel gegen Frankfurt nicht gewinnen. Auch weil sie bisher in dieser Saison, und das finde ich einen ziemlich krassen Fakt, gegen kein Team aus der Top 6 der Tabelle gewinnen konnten. Das ist richtig heftig für eine Mannschaft, die in der vergangenen Saison um die deutsche Meisterschaft mitgespielt hat. Also das, was du sagst, ein Gradmesserspiel, absolut.
Ich würde, glaube ich, auch sagen, weil du vorhin davon gesprochen hast, dass Tabellenplätze über eigentlich schlechte Saisons hinweglügen sozusagen. Ich glaube, das ist bei Frankfurt noch viel extremer. Ich glaube nämlich, dass Dortmund eigentlich auch, was den Tabellenplatz angeht, weit hinter den eigenen Erwartungen liegt. Also klar, Watzke hat es mal so formuliert, als ob die eigenen Erwartungen Zweiter wären und nicht Erster, was schon ein Armutszeugnis in sich ist. Auch davon sind sie ja meilenweit entfernt. Und vor allem sind sie eben fußballerisch meilenweit entfernt von dem, was zum Beispiel auch ein VfB Stuttgart macht. Ich glaube, die Probleme von Frankfurt und BVB sind natürlich in den Einzelheiten sehr verschieden, im Großen und Ganzen aber gar nicht so anders. Und zwar, dass der Spielaufbau vor allem im Mittelfeld irgendwie einfach nicht klappt.
Absolut.
Und das wird dann vielleicht so ein Kann-nicht-gegen-will-nicht-Moment, keine Ahnung, aber es wird für beide Trainer, glaube ich, auch richtungsweisend, weil klar, Terzic hat jetzt da Unterstützung an die Seite bestellt bekommen, aber es war ja auch so ein bisschen die letzte Patrone und bei Topmöller, klar, fußballerische Entwicklung, Weiterentwicklung im Vergleich zu den letzten Jahren irgendwie probiert, aber so richtig klappt es eben nicht und natürlich geht man auf dem Papier als Underdog in ein Spiel gegen den BVB, lässt man sich aber von Dortmund irgendwie vollkommen an die Wand spielen, könnte es auch in der öffentlichen Wahrnehmung immer, immer schwieriger und enger für Topmöller werden. Und das wahrscheinlich auch zu Recht.
Aki Watzke hat ja auch gesagt, wenn die Bayern schwächeln, müssen wir da sein. Das hat in dieser Saison nicht so richtig geklappt. Vielleicht noch ein Punkt, den ich auch mal diskutieren möchte. Auch die viel zitierte Mentalitätsfrage, ne? Also wir reden davon, dass Borussia Dortmund sich unbedingt für die Champions League qualifizieren müssen. Jetzt, Mia wird den nachfolgenden Satz hassen, aber jetzt gehen wir mal davon aus, dass RB Leipzig in Köln gewinnt. Dann sind sie wieder Vierter. Dann musst du nachlegen am Sonntagabend nach einem Champions League Spiel. Dann ist es eigentlich an der Zeit zu zeigen, dass man genau das will, nämlich Champions League spielen. Und ich bin mal sehr gespannt, wie das ausgeht oder ob man sich einfach eben auch darauf ausruht, dass man sagt, Mensch, dieses Jahr 5. Platz reicht auch. Und dann das Spiel mehr oder weniger, ja, genauso wirr gestaltet wie die letzten Spiele auch.
Boah, aber 5. Platz reicht aus für den BVB. Sorry, aber das ist gerade nach der letzten Saison echt ein bitterer Satz.
Absolut. Wir werden wissen, nämlich spätestens dann, wenn das Spiel gespielt ist, welche Antworten wir auf unsere Fragen und Spekulationen bekommen. Ich verweise noch auf weitere Partien. Wolfsburg gegen Augsburg. Darmstadt gegen Bayern. Hoffenheim gegen
schön.
Stuttgart.
Das wird wieder so ein Spiel,
Freiburg,
wo die Quote nicht erfasst wird. Ne? Das ist so ein Spiel, wo die Quote nicht erfasst werden kann.
Und Freiburg gegen Leverkusen.
Wieso? Hä? Mich elektrisiert das total.
In der zweiten sieht man besser.
Auch in Liga 2 wird es natürlich nicht langweilig. Am Wochenende stehen wieder einige Spiele auf dem Plan, die wir natürlich besonders unter die Lupe nehmen. Insbesondere natürlich den HSV, der am Sonntag zu Hause gegen Wiesbaden gefordert ist. Bislang zählen Aufsteiger, ich sag mal so, noch nicht unbedingt zu den Lieblingsgegnern der Hamburger.
Es ist nicht die Kernkompetenz.
Nee, das ist nicht die Kernkompetenz. Ein Glück haben wir eine Anhängerin hier bei uns, die sich bestens auskennt mit den Unzulänglichkeiten des Hamburger Sportvereins, gerade im Frühling. Wird das Spiel gegen wen nach den beiden Niederlagen zuletzt vielleicht sogar zu einer Art Endspiel, was den Weg Richtung Aufstieg betrifft?
Ey, Lena, im Aufstieg habe ich gefühlt schon völlig abgeschlossen. Aber das ist, glaube ich, auch mein Zwecks-Pessimismus als HSV-Fan. Also in meinem Kopf ist das Ding durch. Ich war jetzt gegen Osnabrück im Stadion, womit wir wieder bei einem Spiel gegen einen Aufsteiger wären. Und bin da echt mit sehr, sehr tief hängendem Kopf vom Volksparkgelände gegangen, weil ich mir echt dachte, so wird das einfach nichts. Und ich glaube, die Niederlage gegen Düsseldorf hat das in der Folgewoche ein bisschen bestätigt. Du hast schon angesprochen, Aufsteiger gehören nicht zu unseren Stärken. Vor allem auswärts tatsächlich, aber Osnabrück jetzt zum Beispiel eben auch zu Hause. Was kann schon schief gehen gegen Wiesbaden? Alles. Aber nüchtern betrachtet muss natürlich irgendwie ein Sieg her, weil sonst ist der Baumgart-Effekt, der viel zitierte, endgültig verpufft, wenn er das nicht eh schon ist. Ich glaube, Baumgart ist ein Trainer, den holst du, weil er, ja klar, natürlich auch fußballerisch was auf dem Kasten hat. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Aber weil er eben die Leute auch mitnimmt und weil er vielleicht nochmal aus einem Kader, der eigentlich viel zu gut für diese für Platz 3 ist, vielleicht nochmal was rauskitzelt, was vorher irgendwie eingeschlafen ist. Und das klappt natürlich nur, wenn man die ersten paar Spiele gewinnt. Es ist ja schon frustrierend genug, dass irgendwie Quellen berichten, es gäbe jetzt schon lautstarke Kritik am Trainer, intern, extern, überall. Nicht, dass das nicht berechtigt wäre, aber nach 3 Spielen unter einem neuen Trainer ist das schon irgendwie ein bisschen ein Armutszeugnis für alle Beteiligten, nicht nur für den Trainer, sondern auch für den Verein. Aber gut, ja, Miro Muheim könnte wieder fit sein bis Sonntag. Es würde zumindest die Baustelle Linksverteidiger beheben, nachdem Noah Katterbach sich jetzt auch verletzt hat, weil eh klar. An anderen Stellen hapert es aber noch. Dompe fehlt zum Beispiel, stand jetzt noch immer. Medienberichten zufolge ist Baumgart auch zu dem bahnbrechenden Schluss gekommen, dass, welche Überraschung, ach da, Laszlo Binisch in Wahrheit gar kein Flügelspieler ist.
Och nee, wirklich?
Ja, total krass, total krass. Aber wenn der wieder vielleicht irgendwie im zentralen Mittelfeld zocken darf, habe ich auch in dem Bereich mehr Optimismus. Also eigentlich, ey, HSV gegen Wiesbaden zu Hause auf dem Papier, müssten wir alle sagen, ja, 4-0, machen sie locker. Zweimal Glatzel, einmal Binisch und einmal Feray. Aber ich bin nun mal HSV-Fan, also was soll ich sagen? Ich habe wenig Bock auf das Spiel. Ich sag trotzdem 2-0 HSV mit ganz, ganz viel Augen zusammenpressen und Daumen drücken. Kann mir aber auch echt gut vorstellen, dass es anders ausgeht. Aber ich darf gar nicht gegen den HSV tippen. Das geht nicht.
Kommen wir von Schleswig-Holstein und gehen in die Hamburger Innenstadt. Der FC St. Pauli hat einen weiteren möglichen großen Schritt vor sich. Er spielt nämlich gegen den ersten FC Nürnberg und kann damit der Bundesliga einen weiteren Schritt näher kommen. Verfolger Kiel ist zu Gast in Elversberg. Und dann kommt jetzt ein Satz, ich weiß nicht, wie es dir geht, Lena, aber den finde ich, ich persönlich, der ist sogar mir zu hart. Am Sonntag gibt es dann das Duell der Absteiger zwischen Hertha und Schalke. Und da weiß ich jetzt nicht ganz genau, ist bei Schalke der Absteiger, nein, es sind die Absteiger aus der Bundesliga, oder?
Hä, was soll das denn jetzt? Na klar.
Ja.
Also, ja. Also, okay. Ich werde im Stadion sein. So viel ist sicher.
Ich auch.
Na, sieh an. Ja, Top-Spiel. Wird ein Top-Spiel.
Na, sehr gut.
Also, wenn wir das Spiel, wenn wir die erste Halbzeit von der Hertha gegen Pauli dann über komplett 90 Minuten sehen, dann gute Nacht. Dann wird's schwer. Und am Montag wird vermutlich meine Stimme so sein wie letzte Woche Montag, weil ich mich dann dem Kaltgetränk mehr zunähere als dem Spiel.
Es ist witzig übrigens, dass ich erst während des Lebens darauf gekommen bin, dass es ja sich um Bundesliga-Absteiger handelt. Deswegen habe ich die ganze Zeit wirklich gedacht, das ist aber ein harter Satz.
Man vergisst irgendwie, dass ja. Schalke vor einem Jahr noch Bundesliga gespielt hat. Naja.
Absolut.
Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th. Hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady. Live only on Netflix.
Der Blick aufs Nationalteam.
Nach den ganzen Spekulationen der letzten Tage war es gestern dann soweit. Julian Nagelsmann hat seinen Kader für die anstehenden Länderspiele bekannt gegeben. Wie erwartet, ohne Goretzka, ohne die BVB-Stars und dafür unter anderem mit Maximilian Bayer, Alexander Pavlovic und Jan-Niklas Beste. Mia, wenn du so drauf blickst, drauf schaust, bist du happy mit der Wahl?
Ja, schon. Weil Nagelsmann setzt auf jeden Fall das Leistungsprinzip durch, was ja ständig eingefordert wurde. Und da finde ich dann auch Nationalmannschaftsfans und Beobachter immer so nervig, weil einerseits wird eingefordert, ja, Leistungsprinzip, aber nun lass doch mal die Stammelf zusammenspielen sich in der letzten Länderspielpause vor der EM. Klar, das kann man sagen, lass die sich finden mit den gleichen Spielern, aber ich glaube, die letzten zwei Jahre haben irgendwo gezeigt, selbst die sogenannten Stammkräfte haben es nie geschafft, sich irgendwie zu einer Einheit zusammenzuraffen. Finde ich also völlig okay, da mal jemanden rauszulassen, der vielleicht in den letzten Wochen und Monaten nicht ganz so performt hat und eben Spielern wie Maxi Bayer, wo es, glaube ich, völlig überfällig war, und Dennis Undav, da sind wir uns alle einig, aber auch eben Pavlovic oder die VfB-Riege von Führich bis Mittelstädt bis Waldemar Anton und so weiter, die Chance zu geben, auch in Jan-Niklas Beste. Das hat mich fast noch überrascht. Vieles war ja vorher schon klar, Jan-Niklas Beste hat mich dann fast noch überrascht, aber hey, warum nicht? Ich habe auf jeden Fall, und das ist mir jetzt auch nochmal aufgefallen, Bock auf Toni Kroos und bin sehr gespannt, welche Rolle er einnehmen wird, beziehungsweise inwiefern ihm der Bundestrainer auch ein gewisses Standing in den Vorgesprächen zugesichert hat oder eben nicht. Ob er mehr so der weise Onkel von der Bank sein soll, der dann so ab der 70. kommt und nochmal alles beruhigt und sagt, ey Leute, ich führe uns jetzt hier über die Zeit. Oder ob er eben starten soll, dann ist halt die Frage, wohin mit den ganzen anderen zentralen Mittelfeldspielern. Im Fall von Joshua Kimmich wissen wir natürlich wohin, und zwar nach hinten rechts. Aber ja, ein Typ, der mir fehlt, wäre zum Beispiel ein Anton Stach, um das Mittelfeld vielleicht noch etwas körperlicher zu gestalten, weil es wäre mal ein anderer Spielertyp als so dieser ballsichere, kreative, zentrale Mittelfeldlenker, von denen der DFB zuhauf zur Verfügung hat, wo die sich ums Spiel recht kloppen sozusagen. Aber ansonsten bin ich mega gespannt auf die Länderspiele. Und das ist was ich einfach irgendwie die letzten Jahre selten hatte. Und der Kader, der zündet mich an.
Der Einzige, wo ich so ein bisschen väterliche, den Schutzarm sozusagen gleich hochhebe, ist tatsächlich Pavlovic, weil ich immer so ein bisschen dann auch Fiete Arp-Vibes habe. Das ist ein fantastischer Spieler, ohne Frage. Aber der hat noch nicht mal oder mal gerade eben 800 Minuten Bundesliga gespielt in dieser Saison. Sofort in die Nationalmannschaft, sofort diese wichtige Aufgabe, auch Euro mitzubekommen, kann super nach vorne losgehen, kann aber auch super nach hinten losgehen. Also das ist mehr so pädagogisch gedacht, dass der in die Nationalelf gehört, wie er im Moment spielt, ist ja völlig klar.
Ja, das kommt auf jeden Fall noch dazu. Und vor allen Dingen, ich glaube, weil wir jetzt die ganze Zeit ja auch und auch alle darüber reden, endlich herrscht wieder das Leistungsprinzip in der Nationalmannschaft. Was mir ein bisschen zu kurz kommt, ist auch die Betrachtung des Kaders, das, glaube ich, Julian Nagelsmann auch sehr, sehr großen Wert auf die weichen Faktoren gelegt hat. Denn er sagte nach der Nominierung folgenden sehr, sehr vielsagenden Satz, glaube ich. Er hat gesagt, es geht nicht darum, die 20 Besten von den bekanntesten Clubs zu haben, sondern die 20, die am besten zusammenpassen. Und vielleicht ist er auch einfach der Auffassung gewesen, dass im zentralen Mittelfeld ein junger Pavlovic hinter eventuell Ilkay Gündogan und Toni Kroos in einem Dreier-Mittelfeld sehr, sehr gut funktionieren kann. Und er möchte das auf jeden Fall mal ausprobieren und eben auch, glaube ich, Wert darauf legt, welches Gesicht soll diese Mannschaft im Kollektiv haben? Wer passt zu wem? Auch danach schreit dieser Kader. Und ich glaube, wir können festhalten, es ist ein junges Gesicht, ein neues, ein unbelastetes. Und die Fallhöhe ist ja auch einfach nicht gegeben, weil egal, wer da jetzt aufläuft, die können es ja nicht schlechter machen. Ja? Du kannst eigentlich nur gewinnen. Das ist doch einer der geilsten Voraussetzungen überhaupt, um eine Leichtigkeit wieder auf den Platz zu bringen. Und die kriegst du eben auch auf den Platz, weil du noch viele in der Nationalmannschaft unbeschriebene Blätter hast, die frisch im Kopf sind und die noch kein Gepäck mit haben. Und ich glaube, egal wie jetzt diese beiden Testspiele laufen werden, es wird etwas Neues werden. Und genau das, was Mia auch gesagt hat, ich glaube, dieser Kader trifft ein Gefühl, was wir alle irgendwie bei einem Heimturnier auch haben sollten, dass wir Bock haben und dass wir Lust haben auf Nationalmannschaftsfußball. Und das ist ja schon die Grundvoraussetzung überhaupt, um eine Euphorie im Land auch wieder zu entzünden, dass man sich vielleicht ein Stück weit mehr mit dieser Mannschaft identifizieren kann als noch in den vergangenen Jahren. Und dann ist auch, glaube ich, dass, klar, es sollte jetzt keinen Gruppenphasen ausgeben, aber ich glaube, niemand geht jetzt davon aus, dass wir Europameister werden. Wenn, umso geiler. Aber ich glaube, das Minimalziel ist wieder, dass wir uns identifizieren und Lust haben. Und ich glaube, das ist anhand dieses Kaders doch schon gegeben und das ist einfach toll.
Und da finde ich es ehrlicherweise auch toll, dass da mit Pink und mit Lila auch die Frauen mitgenommen werden.
Na super. Das, meine Damen und Herren, war Mike Nöcker.
Ich hoffe, man hat die Ironie rausgehört. Also, sagen wir es anders. Der Kader ist auf jeden Fall besser als das Auswärtstrikot.
Na, das war auch meine erste Reaktion auf das Trikot, aber ich habe mich drauf eingelassen. Ich habe so ein paar Tragebilder gesehen, fand es ganz gut. Aber um nochmal zum Sportlichen zurückzukommen, Stichwort Gefüge und Gesamtbild. Ich meine, dass Spieler wie Mittelstädt, Führich und Undav zusammen funktionieren, da braucht man nur einmal kurz ein VfB Stuttgart-Spiel gucken, um das irgendwie zu wissen. Und da fragt man sich natürlich, beziehungsweise da denkt man sich natürlich, klar, warum sollte diese Connection irgendwie auf Nationalmannschaftsebene nicht auch funktionieren? Ich bin vor allem, wo Lena, du jetzt auch gesagt hast, ein neues Gesicht, wäre für mich so ein richtiges Gesicht der EM werden könnte. Und ich glaube wirklich ausdrücklich, dass nicht alle neuen Spieler und alle Debütanten, die jetzt hier dabei sind, auch bei der EM dabei sein werden. Ich glaube, dass ein Goretzka wieder in den Kader rotieren wird. Sané ist aktuell auch noch gesperrt und so weiter und so fort. Wer für mich aber wirklich ein Gesicht dieser Europameisterschaft werden könnte, ist Dennis Undav. Weil der bringt so viel mit. Der bringt Spielwitz mit. Der ist Offensivspieler. Das heißt, der kommt irgendwie allein durch sein Scoring-Output bei allen gut an und ist halt auch einfach ein grundsympathischer Typ. Und auf den bei der Nationalmannschaft bin ich sehr gespannt und hab total Bock.
Und vor allen Dingen, wenn wir so ein bisschen an unser letztes Heimturnier denken, Schweini und Basti, warum denn nicht diesmal Fülle und Undav? Also das sind doch Typen, wo du dir mal wieder ein Trikot kaufst.
Und die und Fülli.
Ja, genau. Also das sind doch genau das, was du sagst mir. Also jeder, der mal ein Interview mit Dennis Undav gehört hat, will schon, dass er Fußball spielt und in der Startelf steht, damit wir danach das Interview hören können. So. Ganz einfach.
Und ganz ehrlich, jeder, der den mal hat zocken sehen beim VfB, will auch, dass der in der Stadt steht. Also der bringt ja auch einfach vom Spielertypen her was Gewitztes mit, was einfach Spaß macht.
Mhm, absolut.
Und das hat vielleicht der Nationalmannschaft auch gefehlt.
Tag für Tag geht es mir in diesem Podcast an der Seite von Lena Kassel so, dass ich immer wieder das Gefühl habe, überhaupt gar keine Ahnung von Fußball zu haben. Heute war es doppelt schlimm. Insofern, sehr schön, dass du da warst, Mia. Es hat großen Spaß gemacht. Ich habe viel gelernt von euch.
Es hat mich sehr, sehr gefreut. Vielen, vielen Dank.
So wie immer, komm gerne wieder. Du weißt es, hier ist auch dein Zuhause. Nicht nur bei Hart, aber Fair und bei den 11 Freunden. Auch gerne immer beim MML Daily. Unsere Dailies werden wissen, allerspätestens nach der heutigen Folge, wieso. Und damit entlassen wir euch in ein fußballreiches Wochenende. Habt ganz viel Spaß. Montag hören wir uns wieder. Und das waren für euch heute Mia Güte, Lena Kassel
und Mike Nöcker für Fußball MML.
Tschüss.
Tschüss.
Ciao, ciao.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.